Sie war keine große Kirchgängerin, bis sie eine Pfingstgemeinde kennenlernte. Es dauerte nicht lange und sie schwamm mit auf der charismatischen Welle. Was da abgeht, ist schon faszinierend und Tausende werden in diesen Bann gezogen. Doch wer oder was steckt dahinter? Liebe Zuschauer, haben Sie sich auch schon mal gefragt, wie das biblisch einzuordnen ist? Willkommen bei Menschen im Fokus. Heute erhalten wir von einer ehemaligen Insiderin Antworten auf diese Fragen. Liebe Bettina, ich bin so froh, dass du zu uns gekommen bist. Ich habe so viele Fragen und dass du uns hier diese Antworten liefern wirst.
Dankeschön.
Ja, du warst ja katholisch erzogen. Bereits als Neunjährige bist du regelmäßig sogar alleine in den Gottesdienst gegangen. Wie war deine Beziehung zu Gott damals?
Ja, es war eigentlich interessant, da ich ja in meinem Leben, ich weiß nicht, es war schon immer was Spirituelles da. Meine Oma ist ja gläubig gewesen und meine andere Oma auch. Also ich bin eigentlich mehr oder weniger schon auch gläubig aufgewachsen. Meine Eltern auch, haben den Glauben kirchlich gelebt. Und aber es hat mich trotzdem auch, wenn ich so zurückdenke, beeindruckt, dass ich als Kind schon dieses Verlangen hatte, in die Kirche zu gehen, in den Gottesdienst zu gehen. Meine Eltern sind zu Hause geblieben und ich bin gegangen. Und ich weiß noch, für mich, es war in der Kirche eine ganz große Statue, also ein Bild vorne von Jesus. Also nicht von Maria, sondern von Jesus.
Ja.
Und als ich das angeschaut habe als Kind, war das für mich immer so spektakulär, dieses Bild, weil er hat einem immer in die Augen geschaut und das war schon was Beeindruckendes. Und da habe ich einfach auch Erfahrungen gesammelt, auch als Kind, wo ich mal Geburtstag hatte und es war schlechtes Wetter. Und dann habe ich mich vor ein Kreuz zu Hause gekniet und habe dann erlebt, wie das Wetter sich geändert hat. Das waren für mich schon die ersten Gebetserhörungen. Ich habe gemerkt, oh, Gott lebt.
Gott lebt,
und
ja.
Und das war schon schön.
Und diese katholischen Traditionen, wie weit warst du darin verhaftet? Diese wiederholenden Gebete, Fegefeuer, Beichte, Marienverehrung und so weiter. Hatte das irgendeine Bedeutung für dich?
Eigentlich nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Lehre war es manchmal sehr schwierig, weil es hat schon angefangen, als ich dann in Kommunion hatte, dann war meine erste Beichte.
Ja.
Und ich bin in den Beichtstuhl gegangen und es war, ich wusste nicht, was Sünde ist. Ich musste jetzt dem Pfarrer die Sünden bekennen, ich wusste nicht, was Sünde ist. Und dann habe ich die 10 Gebote aufgesagt, weil die konnte ich auswendig.
Ja.
Die von der Kirche. Und dann sagt er, ja, die brauchst du nicht sagen, die kenne ich auch, du sollst mir deine Sünden sagen. Und dann habe ich als neunjähriges Mädchen versucht, irgendwie was zu sagen, was Sünde ist. Und da meinte er dann zum Schluss, ja, jetzt gehst du raus und tust 2-3 Mal Vaterunser beten und dann kannst du nach Hause gehen.
Ja, das Ganze hast du nicht verstanden?
Nein.
Das hatte keine Bedeutung für dich. Du hast Jesus gesucht, du hast einfach einen Gott gesucht. Dein Eifer hat jetzt aber irgendwann nachgelassen. So etwa 21 Jahre warst du alt. Du hattest ein Gespräch mit einem Cousin. Was ist da passiert? Was waren die Folgen davon?
Also ich muss vorwegnehmen, dass ich also in den Teenie-Jahren, wo ich dann so langsam abgedriftet bin und so mein eigenes Leben dann gelebt habe, dass ich immer ein schlechtes Gewissen gehabt habe, wenn ich irgendwo ein Kreuz gesehen habe in der Natur. Dann habe ich immer zu Gott gesagt oder zu dieser Statue, ich komme wieder, ich komme wieder. Mhm. Und das war mir so im Herzen irgendwo, hatte ich immer ein schlechtes Gewissen. Ich soll doch eigentlich wieder in die Kirche, ich soll ja wieder die Gottesdienste besuchen.
Ja.
Aber das war dann halt nicht. Und daraufhin eine familiäre Situation ergab sich, dass mein Cousin, der mittlerweile in der Pfingstgemeinde, da wo ich wohne, den Gottesdienst gehalten hat und als dort gelebt hat mit seiner Familie. Mhm. Und meine Mutter auch begeistert war und hat erzählt von ihrer Schwester, die ja mittlerweile auch dort in der Gemeinde war, und hat erzählt, wie es dazugeht und dass es anscheinend schön ist und so.
Ja.
Und dass man da Menschen helfen kann. Und aus meiner Situation, wo wir einfach Hilfe gebraucht haben, gab es für mich einen Anlass, dorthin zu gehen. Und quasi ein Gespräch zu suchen.
Und dann bist du in die Pfingstgemeinde und das ist jetzt was ganz anderes als die katholische Kirche. Hast du da einen Unterschied gemerkt?
Ja, ein sehr großes sogar. Es war für mich eigentlich erstmal wie Heimkommen, weil es war ein ganz anderes Leben, das ich vorher gekannt habe. Meine, die katholische Kirche hat so ihren sakralen Gottesdienst,
Ja.
alles sehr heilig und sehr ehrfürchtig. Und dann kommst du plötzlich in ein Gespräch rein, wo jemand dir erzählt, Jesus ist dein Freund, Jesus hilft dir in allen Lebenslagen, er ist bei dir, er beschützt dich, er hat mir das Evangelium gesagt, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist und dass er möchte mit mir leben und so. Und es ist bei mir so angekommen. Ich habe plötzlich gemerkt, was es in mir gemacht hat. Es war so Heimkommen, wie ich gerade erwähnt habe, und es war gewaltig.
Jetzt stand Jesus im Mittelpunkt
Ja.
und das war ja dein ganzes Ziel gewesen, früher
Ja,
schon.
ja.
Und du hast dich dann sogar in der Pfingstgemeinde neu taufen lassen.
Ja.
Ihr habt geheiratet.
Ja.
Du hast einige Kinder. Welche Bedeutung hatte diese Taufe für dich?
Ja, es war natürlich eine ganz andere Taufe, wie die katholische Kirche. Aber es muss sagen, ich habe die Glaubenstaufe in dem Moment auch verstanden, wie wichtig es ist, dass man erst, wenn man sich oder wenn man verstanden hat, das Evangelium, wenn man verstanden hat, was bedeutet in meinem Leben Sünde, was ich, ja, ich habe auch einen Freund gehabt. Wir haben einfach eine eheliche Beziehung schon geführt und es gab einfach Dinge in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass das vor Gott einfach nicht gut ist oder gut war. Und da habe ich den Wunsch natürlich dann auch gehabt, mich taufen zu lassen und mein Mann auch. Wir haben beide gleichzeitig uns taufen lassen und haben diesen Unterschied halt dann auch gesehen. Also ich muss auch sagen, ich war wirklich verliebt in Jesus. Also es war eine ganz tolle Sache, eine ganz tolle
Ja,
Zeit damals.
das hört sich schön an. Und ihr habt dann ganz bewusst die Entscheidung getroffen und
Ja.
die Babytaufe, da kannst du ja gar nicht bewusst eine Entscheidung treffen.
Ja.
Aber so als Erwachsene, ja, Herr Jesus, wir möchten dir angehören, wir möchten dir nachfolgen.
Ja.
Jetzt warst du ja in einer charismatischen Gemeinde. Wie hast du so die Anfänge in der Charismatik erlebt?
Ja, also wir waren, die erste Zeit war es wirklich auch eine Zeit, wo wir auch Hymnen gesungen haben. Wir waren vom Kleidungsstil her auch mehr konservativ. Wir haben alles sehr ernst genommen. Es war wirklich eine sehr schöne Zeit auch. Es war gemeindemäßig eine junge Gemeinde. Wir hatten noch eine Teestube. Wir hatten sehr, sehr viel Gemeinschaft miteinander. Und das war so für mich und auch für meinen Mann auch wie eine Familie. Und wir haben da unsere Kinder reingeboren. Die anderen haben ihre Kinder reingeboren. Wir waren wie so eine große Gemeinschaft und sind dann immer mehr gewachsen und zusammengereift, zusammen mit Gott Erfahrung gemacht. Also es war schon eine schöne Zeit und auch liedermäßig einfach haben wir noch so alte Lieder noch teilweise gesungen, also noch gediegen alles.
Es ging alles um Gottes Ehre. Und
Ja.
welchen Stellenwert hatte die Bibel dort im Gottesdienst?
Die Bibel hatte auf jeden Fall auch einen guten Stellenwert. Bis heute ist es so, dass die auch viel in der Bibel lesen und auch studieren und Themen haben. Und wir wurden auch in, zum Beispiel als Eltern haben wir Elternseminare gehabt, also für Kinder, dass wir wissen, wie können wir biblisch unsere Kinder erziehen, wie können wir biblisch eine Ehe halten. Wir haben da schon auch sehr viele Schwerpunkte gehalten und geschaut, dass wir wirklich nach dem biblischen Prinzip auch leben.
Hast du damals schon von dem großen Kampf zwischen Christus und Satan, so wie es die Bibel beschreibt, gewusst? War dir die Existenz Satans und seiner Dämonen bewusst?
Ja und nein. Also wenn ich es jetzt vergleiche, wie es heute ist,
Ja.
den Fall Satan oder wie das alles, muss ich sagen, nicht so. Wobei wir natürlich auch das Ganze über Dämonen und Satan schon wussten, doch, ja, schon.
Und dann kam der Toronto-Segen.
Ja.
Und der hat sich ausgebreitet. Wie ist das geschehen?
Also ich muss vorweg noch kurz sagen, es hat sich bei uns, also die Pfingstgemeinde hat sich so in Wellen verändert.
Okay.
Also wie gesagt, wir hatten so die Ursprünge in den 80er Jahren, war alles noch ein bisschen ruhiger und dann ging es eigentlich los. Es hat schon angefangen mit dem Tanzen Wir hatten noch einen Bruder in der Gemeinde, einen Ältester, der war auch schon älter, war aber auch unser Gemeindeältester. Und der hatte wirklich uns gewarnt, wir sollen aufhören damit. Das ist nicht vor Gott nicht gut. Und
Im
das,
Gottesdienst habt ihr
genau, weil
getanzt.
wir haben angefangen zu hüpfen. Ja, es hat halt angefangen, irgendjemand hat, David hat gehüpft und getanzt, also können wir das auch tun. Und so haben wir halt dann angefangen und ich war eigentlich immer jemand, wo dabei war. Ja, ich wollte das nicht verpassen und ich habe da mitgemacht. Mein Mann zum Beispiel war da jetzt nicht so.
Aber der David hat ja nicht im Gottesdienst gehüpft, der war
Nee.
ja auf einer Prozession sozusagen.
Genau. Und ja, und dann hat aber der Bruder eben uns wirklich gewarnt, das war ihm ganz arg. Und dann hat unser Pastor auch gesagt, wir sollen damit aufhören, solange es einfach, es geht einfach im Moment nicht. Und dann haben wir es auch wieder gelassen, haben uns da gefügt. Aber es war in uns diese Freiheit, Jesus zu leben, war schon da.
Und der Gemeindeälteste konnte dem Ganzen nicht länger auch widerstehen oder diesem Bedürfnis nach eurer
Nee, er ist dann
Freiheit.
gestorben
Ach so.
irgendwann und dann war diese Wand oder dieses, dass man jetzt nicht, war nicht mehr da. Also er hätte bei manchen anderen Dingen genauso reagiert, dass er gesagt hätte, das ist nicht von Gott.
Zurück zum Toronto-Segen. Was versteht man darunter und wie kam das in eure Gemeinde hinein?
Ja, es hat angefangen in dieser Zeit, wo dann von Toronto aus eben das spektakuläre Gottesdienste, ja, die Gottesdienste haben sich verändert. Die Menschen haben plötzlich sich gestikuliert in ihrer Art und alles. Und dann hat es wirklich Kreise gezogen auf der ganzen Welt, dass alle dann gesagt haben, boah, die erleben Erweckung jetzt vom Allerfeinsten und wir wollen daran teilnehmen. Und viele haben ihre Leute dahin gesendet und haben quasi diesen Segen mitgebracht. Dann hat man gehört, in England hat sich das ausgebreitet. Dann ist ein Bruder von uns dorthin und hat sich dort quasi den Segen geholt. Und es war ganz eigenartig. Das war ein Gottesdienst, als er wieder zurückkam und die Tür ging auf. Er kam später und die Tür ging auf. Und ich weiß nicht, also ich normal heule ich nicht, wenn er kommt. Und er kam rein in den Gottesdienst. Ich fange an zu heulen. Und um mich rum gucke ich die Leute an, habe ich gemerkt, ja, wir heulen alle.
Also den Segen, der sich ausbreitet, das ist irgendwo eine Macht, die sich da ausbreitet, so muss man sich das vorstellen. Und das hat er in eure Gemeinde reingebracht und hat
Ja.
diese Gefühle damit
Ja.
ausgelöst. Das ist schon höchst bemerkenswert, ja.
Ja.
Okay, dann bei dir und deiner Familie hat das was getan.
Nicht nur bei mir und bei der Familie, sondern der ganzen Gemeinde. Es war plötzlich Ausnahmezustand. Unsere Gemeinde war nicht mehr die gleiche. Es war wirklich wie ein wilder Haufen. Also da lagen die einen lagen auf dem Boden, die anderen haben sich geschüttelt, die nächsten haben wie Hasen sind sie rumgesprungen. Ich bin umgeflogen, also plötzlich hat es mich nach hinten gezogen, ich bin nach hinten auf den Rücken geflogen und eine Ecke, da war eine Gruppe, die hat nur gelacht, die andere Gruppe, die haben nur geweint. Und wie gesagt, manche haben plötzlich so Schüttelanfälle gehabt. Also es war wirklich ganz spektakuläre Situation. Und wir dachten, das ist der Segen Gottes, der jetzt auf uns gekommen ist. Was natürlich für unseren Prediger nicht einfach war. Er hatte die Gemeinde nicht mehr unter Kontrolle. Und nach Wochen, weiß ich noch, hat er dann irgendwann gesagt, also wir müssen wieder zur Normalität rumkommen. Und er hat versucht, das Ganze einzudämmen, mit Worten und sagen, Schluss, fertig, jetzt hör mal auf damit, das geht nicht.
Und hat das jemand hinterfragt von euch? Was geschieht hier mit uns? Ist das wirklich Gottes Wille? Gehört das zum Gottesdienst?
Also es ist so, wenn ich so im Nachhinein darüber nachdenke, muss ich sagen, nein. Man hat eigentlich immer geglaubt, dass es das Richtige ist. Auch mit dem Tanzen und mit so Dingen, diese Freiheit im Geist zu leben, tun und lassen können, das hat man irgendwie, man hat ja der Gemeinde oder den Ältesten vertraut, dass das, was man tut, dass es eigentlich auch gut ist und von Gott ist und dass man ja auch den Segen bekommt, gell?
Aber es hat niemand von euch irgendetwas Dämonisches dahinter gesehen, das war für euch Gottesdienst.
Genau. Ich meine, es war schon interessant, wenn man so auf dem Boden gelegen, also gerade ich bin, die anderen Phänomene habe ich jetzt nicht so erlebt, aber ich bin
Ja.
auf dem Boden gelegen. Es war schon wie betrunken. Also ich habe schon so wie, wenn ich Wein getrunken hätte. Es war schon, es hat schon was mit einem gemacht.
Und hat dir das auch mal Angst gemacht, was da mit dir passiert?
Nee. Im Gegenteil, man ist mit der Welle mitgeschwommen und
Ja.
hat da einfach sein Ding gemacht. Und ja, mein Mann war da, wie gesagt, immer anders. Der ist da gestanden. Es sind auch andere gestanden. Ich weiß, manche haben da sich nicht so gehen lassen. Die wollten das nicht.
Die wollten das ganz bewusst nicht.
Ja.
Okay.
Die
Also
haben dem Ganzen doch ein bisschen skeptisch dagegen geschaut.
man hat es doch schon für sich persönlich im Griff.
Ja. Ja.
Und welche Rolle hat die Musik in dieser Bewegung gespielt?
Ja, das ist ein Thema. Die Musik ist natürlich, hat sich schon verändert. Also wir haben am Anfang wirklich noch, wie gesagt, die Hymnen gesungen und noch ruhige Lieder gesungen und schöne und einfache Lieder.
Ja.
Aber dann mit der Zeit kam halt doch immer mehr der Rhythmus in die Gemeinde. Die Trommeln, also die Schlagzeug, wobei wir sind daraus dann nicht mehr in der Gemeinde gewesen. Aber ja, man hatte eben durch den Toronto und durch diese ganze Geschichte, dieses Gefühl, so jetzt haben wir die Freiheit. Wir haben die Freiheit wie im Himmel. Wir können da jetzt uns entfalten. Und dementsprechend kam natürlich auch die Musik und auch das Tempo dazu. Und die Begeisterung halt auch, weil wir ja in diesem Begeisterten auch das ausgelebt haben und einfach Gott die Ehre und wir wollten das, ja, also man musste aufpassen, dass man mit den Gefühlen nicht durch die Decke ging.
Das war ja wie eine Riesenparty.
Ja.
Okay. Und habt ihr auch in Zungen geredet?
Ja, also das war einfach auch ein Punkt. Manche haben da das nicht so schnell bekommen und man wurde uns gesagt, dass es halt schon so ist, dass wenn du Geist getauft werden möchtest, dann musst du in Zungen reden. Und das solltest du also. Und manche haben sich dann ausgegrenzt gefühlt, weil sie es halt noch nicht bekommen haben. Da hat es schon auch Diskussionen gegeben und auch traurige Situationen, wo manche gesagt haben, oh, ich bin noch nicht Geist getauft, ich habe das noch nicht und so. Wo ich im Nachhinein gedacht habe, die Bibel sagt ganz klar, wenn wir getauft sind, dann kommt der Heilige Geist auf
Ja.
uns drauf. Also wir müssen uns den nicht durch Zungenreden verdienen. Also
Ist ja auch nicht eine Gabe, die jeder bekommt, laut Bibel. Vor allem ist da ja auch ein Unterschied, Zungenrede und Zungenrede. In der Bibel sind ja damit eindeutig Sprachen gemeint, dass die Apostel in anderen Sprachen sprechen
Ja.
konnten, beziehungsweise verstanden wurden. Die Zungenrede in der charismatischen Gemeinde, wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist schon eine plappernde Sprache. Es sind Silben, die man miteinander verbindet und man versteht sie nicht. Manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, ich spreche Türkisch oder Arabisch.
Ja.
Ja, ja, es war schon eine eigenartige Sprache, aber man wurde auch durch Bücher belehrt und je mehr man es praktiziert, umso mehr ist man erfüllt mit dem Heiligen Geist und man kann viel mehr auch Gaben dazu haben. Also wir haben in den Gottesdiensten, das ist bis heute noch so, dass wenn jemand ein Bild hat, einen Eindruck, ein prophetisches Bild und so, dann kann er vorkommen. Und dann war das so zeitgemäß, ja, es ist jemand da, der hat das und das Problem oder Gott möchte euch das und jenes sagen. Also es war sehr persönlich, diese ganze Geschichte. Wir haben auch manchmal in Zungen gesungen. Ich meine, das hat sich natürlich alles sehr schön angehört und sehr harmonisch. Ich will nicht sagen, dass das verkehrt oder für mich damals verkehrt war. Es war schon eine beeindruckende Zeit, weil man so miteinander in einer anderen Sprache spricht, gell?
Aber ihr habt selbst nicht verstanden, was ihr gesungen
Nein,
habt.
es war ein Punkt in meinem Leben damals, wo ich ein bisschen zum Nachdenken kam. Und zwar habe ich auch erfahren, dass die Satanisten auch in Sprachen reden. Und später habe ich erfahren, dass der Papst und der Klerus auch in Sprachen reden. Und das hat mich schon stutzig gemacht, muss ich sagen. Wie kommt es, dass die das tun? Wir sind ja irgendwo, ja, nicht so ganz von der Lehre her so das Gleiche. Und ja, da
Also
habe
du
ich.
hast schon angefangen, das zu hinterfragen mit der Zungenrede. Und wenn ihr dann Gottesdienst hattet, der war ja dann recht lebhaft, was war der Inhalt der Verkündigung?
Das war schon die Bibel. Also wir haben wirklich, also unser Pastor war auch sehr bibelkundig, er hat sehr viele Bibelstellen gesprochen und der Lehrinhalt, wir hatten ja alle unsere Bibeln dabei und der Lehrinhalt haben wir schon auch geprüft und gemerkt. Also es war auch, wenn jemand kam mit einer anderen Lehre, dann wurde das abgewürgt und es konnte nicht jeder mit der Lehre tun und lassen, was er wollte. Also es war da schon das Prinzip der Pfingstgemeinde und das Evangelium, was das Evangelium beinhaltet, war ihnen schon sehr wertvoll und wichtig.
Seid ihr angeleitet worden, auch persönlich zu Hause täglich die Bibel zu lesen? Sehr schön.
Also die stille Zeit, muss ich sagen, ich war ja 23, als ich zum Glauben kam, also in Pfingstgemeinde. Und wir haben von da ab gelernt, in der Bibel zu lesen und unsere Zeit mit Jesus zu verbringen, ja.
Und in den Wellen, die dann so kamen, hat sich da was verändert mit der Wichtigkeit der Bibel?
Ja, ich meine, wir hatten natürlich schon dieser Schwerpunkt, dass die Musik mit einem was macht und dieses Feeling und dieses Gefühl. Und da muss man schon aufpassen, dass einem die Gefühle nicht davongehen. Ja, das war bei mir oft der Fall, dass ich mit meinen Gefühlen einfach zu viel dann da reingesetzt habe und gemerkt habe, dass es mehr mit mir macht. Und meine Gebete waren auch viel progressiver und aggressiver. Also ich bin manchmal durch die Wohnung und habe da so ganz anders gebetet, wie ich es jetzt tue. Also so, ich proklamiere im Namen Jesus und Jesus ist der Sieger und die ganze Stadt und so. Also ja, man versucht da halt wirklich einen Gebetskampf zu entwickeln und ein Gebetsleben, wo man auf die Verheißung sich stellt und glaubt, dass das, was die Bibel sagt, möchte man in die Existenz sprechen.
In die Existenz sprechen. Wir reden gleich noch drüber.
Ja.
Aus Amerika kenne ich die Sache mit Miracle Service. Da gibt es extra Wundergottesdienste. Dort werden Heilungen gemacht. Gab es solche Heilungsgottesdienste auch in dieser charismatischen
Ja.
Gemeinde?
Ja, wir hatten immer wieder Prediger da oder Evangelisten, die auch dann irgendwann kam diese Zeit der Heilung, ja, wo die dann in den Gottesdiensten über Heilung gesprochen haben und dabei auch dann im Gebet Personen angesprochen haben. Da ist jemand, der hatte ein Geschwür oder der hatte Probleme mit der Galle oder da ist jemand, der hat irgendwas anderes. Und dann wurde die Person aufgerufen, doch nach vorne zu kommen, damit man mit ihr beten konnte.
Und ist da was passiert?
Ja, teilweise sind auch Heilungen haben stattgefunden, ja.
Aber nicht alle.
Nee.
So wie man es in den großen Shows da sieht, in den TV-Gottesdiensten, die Leute kommen mit Krücken hoch und dann.
Nee, also so habe ich es nicht kennengelernt. Aber es war schon so, dass sie waren da auch vorsichtig. Also sie haben jetzt nicht, ja, du bist sofort geheilt oder so, sondern das musste vom Arzt dann auch bestätigt werden. Also die haben da schon auch drauf geschaut.
Ja, wie erklärst du dir eigentlich diese Heilungen, die da in diesen Shows da so passieren, diese spektakulären Heilungen? Hast du für dich eine Erklärung gefunden?
Damals hat man natürlich in dem Ganzen halt es auch geglaubt und auch gedacht, gut, das ist alles richtig. Ja, es ist natürlich auch eine Sache, die Bibel sagt es natürlich schon auf der einen Seite, dass Jesus ja auch geheilt hat und die Apostel haben ja auch Heilung vollzogen und war ja viel beim Petrus, der hatte der Schatten. Wo er gelaufen ist, da sind die Menschen ja wirklich gesund geworden. Ich glaube schon, dass es heute noch Heilung gibt, aber es hat sich dann mit der Zeit halt schon auch in eine Richtung entwickelt, wo ich mich eine Zeit lang geöffnet habe dafür, aber dann aber auch das Ausmaß der ganzen Dinge auch erkannt habe.
Dass da gewisse Grenzen überschritten wurden, ja.
Ja.
Dann kam diese Wort-des-Glaubens-Bewegung. Was versteht man darunter?
Also es ist so, dass es halt in die Existenz gesprochen wird. Ich habe damals auch so geglaubt, eben, dass wenn man die Bibel wortwörtlich nimmt, in Jesu Wunden bin ich heil,
Ja.
dass das dann auch vollzogen wird. Dass Gott dann quasi auch das Gebet hört, wenn wir glauben. Und das Problem aber, das artet halt mit der Zeit aus, dass man dann halt auch groß nicht mehr zum Arzt geht. Man vertraut nur noch auf Jesus, was auf der einen Seite nicht verkehrt ist. Man
Ja.
sollte natürlich in erster Linie zu Gott kommen. Er ist unser Arzt. Aber viele haben da halt dann auch einen Höhenflug bekommen. In den Gemeinden wird es halt immer mehr auch praktiziert. Es gibt Geschichten von jungen Menschen, die dadurch einen Übermut bekommen haben. Es geht ja nicht nur jetzt um Heilungen, es geht um alles in meinem Glaubensleben, ob ich Geld haben will, ob ich finanziell reich sein möchte oder dass es mir einfach im Leben gut geht. Und es gibt eine Geschichte, da gab es junge Leute, also als ich von jemandem gehört habe, der ein Pfingstler war
Ja.
und dem seine Freunde, die sind auf den Berg gestiegen, ins Gebirge, haben sich nicht abgeseilt. Die haben gesagt, in Jesu können wir alles tun. Und da war das Problem, dass die abgestürzt sind. Es ist auch eine Gefahr, dass man übermütig wird, dass man mit dem Kopf einfach verwirrt ist, weil man einfach nicht mehr merkt, was ist jetzt recht, was ist unrecht, was ist gut, was ist schlecht. Und der Bruder hat mir gesagt, es ist ganz schlimm, dass da viele mittlerweile auch in der psychiatrischen landen. Und das ist halt ein Punkt, wo man sieht, also wir haben auch eine Zeit gehabt, wo wir das gelebt haben. Und da sind auch Situationen gewesen, wo der Bruder eben krank wurde und Krebs bekommen hat, nicht zum Arzt ging und dann auch gestorben ist und an den Folgen. Und das sind so Dinge, ja. Man lebt halt in dem Glauben, es muss doch funktionieren,
Ja.
das steht doch in der Bibel so und ja, und das war.
Aber das ist ja dann nicht ein Gebet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe, sondern ich bete das herbei, ich hole mir diese
Ja.
Privilegien vom Himmel, die mir die Bibel zusagt.
Ja.
Das heißt, ich bin ja wie so ein kleiner Gott.
Ja, es war auch, also es ist ja die Lehre auch von Kenneth Hagin. Kenneth Hagin ist ja der Gründer von dieser Wort des Glaubenslehre. Die Gemeinde hat früher sich eigentlich vor dieser Lehre geschützt und
Ja.
hat mittlerweile, fängt sie an, da drin auch ein bisschen sich auszubreiten. Wobei ich weiß, was ich halt auch mitkriege, jetzt gerade diese eine Gemeinde, sie passen schon auf. Also sie lassen nicht alles rein.
Aber es ist
Sind,
eine gefährliche Lehre,
ja.
die Menschenleben gekostet hat.
Ja.
Wort
Ich
des
meine,
Glaubens.
die Lehre hat noch vieles in sich. Dass zum Beispiel man selber Gott sein möchte.
Oh.
Ja, also ich muss sagen, also im Nachhinein schäme ich mich dafür, dass ich das gesagt habe. Weil der Kenneth Hagin hat halt gesagt, du bist wie Gott, weil Gott ist ja in dir. Und dann bist du auch Gott. Und dann kannst du sagen, ich bin Gott. Und ich muss sagen, das habe ich dann auch gesagt, weil ich bin ein
Ja.
bisschen da ein Mensch, der gern alles experimentiert und
Ja.
gern mitmacht und im Nachhinein denke ich, boah, was habe ich da ausgesprochen? Das ist nicht gut gewesen.
Das heißt, wenn du Gott bist, kannst du auch machen, was du möchtest. Das ist dann göttlich.
Ich denke es.
Oh Mann.
Und es ist halt diese Gefahr auch heute mit diesen wahnsinnsgroßen Hallen, wo wirklich hallenfüllend diese Prediger da, diese, ob es Joyce Meyer ist, ob es Bobby Schuller oder Kenneth Copeland, all diese Menschen, die wirklich hier eine Macht ausüben und auf die Menschen das einzugestieren, eine Wahrheit einzugestieren und die an den Lippen hängen und das alles praktizieren. Und ich habe mittlerweile das festgestellt, eben die kommen alle, das sind alles teilweise auch Schüler gewesen vom Kenneth Hagin, gerade Copeland, Joyce Meyer nicht, aber sie hat auch diesen Weg, oder geht diesen Weg.
Ja.
Und es hört sich natürlich auch gut an, ja, Wort des Glaubenslehre oder Wohlstandslehre. Es hört sich ja alles gut an, denn wir wollen, es will uns ja, dass es uns gut geht.
Ja, Gott möchte es ja eigentlich auch, dass es uns gut
Gott
geht.
möchte es auch, aber es geht nicht immer uns gut.
Und wir haben in der Bibel auch keine Garantie, dass es uns gut geht
Genau.
mit. Hast du so eine Mega-Bewegung schon mal persönlich miterlebt?
Ja, ich war bei Benny Hinn in Basel. Da sind wir als Gemeinde hingegangen, die wir wollten. Und es war schon sehr spektakulär. Also, wie weit lasse ich mein Leben zu, dass
Ja.
diese Dinge in mein Leben kommen können, egal was es ist. Wo lasse ich, wo mache ich Türen auf und sage, okay, das ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Dieses blinde Vertrauen in was sollten wir halt nicht haben.
Wir müssen schon aufpassen, wem
Ja,
wir uns öffnen.
ja.
Ja. Bettina, du hast dich dann irgendwann abgewendet. Was war die Ursache von dieser Abwendung von der Charismatik?
Ja, es war ein Ehepaar aus der also die eine kleine Hauskirche hatten. Die hatten da so Befreiungsgebete gemacht und weil sie immer wieder gemerkt haben, dass Menschen Probleme hatten. Und es hat mich irgendwo auch sehr fasziniert, weil man auch innerhalb der Gemeinde gesehen hat, dass da Belastungen waren und die Menschen mit ihnen Belastungen gelebt haben und nicht frei geworden sind. Und man hat es auch versucht, aber es hat nicht so viel bewirkt. Und ich hatte mich für das dann geöffnet und mir darüber Gedanken gemacht und mich da auch immer mehr auch damit auseinandergesetzt. Die Gemeinde hat es nicht so gut gefunden. Und ich habe dann Gott gefragt, Herr, wenn es dein Wille ist, dass wir rausgehen, dann bitte ich dich, dass meine Familie mit rausgeht, dass ich nicht alleine rausgehe. Und es war ganz eigenartig. Ich habe auch gesagt, Herr, wir können auch drin bleiben.
Ja.
Also ich wollte schon den Willen des Herrn. Ja, die Geschwister der Gemeinde würden es jetzt nicht verstehen, dass ich dies, aber Gott hat mir eine Bibelstelle gegeben, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, ist meiner nicht wert. Und ich bin so erschrocken über diese Äußerung, dass ich dann gesagt habe, ja, Herr, wir gehen raus. Und wir haben das dann in der Hauskirche ein Jahr praktiziert, diese Befreiung für Menschen, das sind von überall her sind sie gekommen. Aber wir haben uns dann letztendlich dann doch entschieden, damit aufzuhören und haben weiterhin so in der Gemeinde halt gelebt und unseren Glauben gelebt und auch teilweise alte Zöpfe abgeschnitten von dem Pfingstgemeinde, also wo wir einfach gesehen haben, das ist jetzt nicht unseres mehr und haben uns da ja verändert.
Du warst also offen für die Suche nach Wahrheit.
Ja,
Das war doch das
ja.
Wichtigste. Und wenn, dann wolltest du es ganz machen. So wie du
Ja.
ganz in der Charismatik warst, kam jetzt das Umdenken.
Ja.
Und was hat dich letztendlich davon überzeugt, dass Gott nicht in der Charismatik war?
Ja, es war so, dass wir ja in der Hauskirche diese Lehre von Kenneth Hagin hatten und diese Wort des Glaubenslehre. Und als der Bruder dann gestorben ist und wir dann plötzlich alleine waren, weil die Hauskirche hat sich ja aufgelöst. Da stand ich erstmal da, Herr, was ist unser Weg? Wo soll es hinführen?
Ja.
Gehen wir wieder zurück in die Pfingstgemeinde? Gehen wir in die evangelische Kirche? Was willst du? Und da hat mein Sohn uns eingeladen, hat gesagt, Mama, ich mache mit euch Bibelkreis. Wir haben jetzt einfach Gemeinschaft miteinander. Und er und seine Frau sind dann immer zu uns gekommen und dann kamen halt so Dinge. Es hat eigentlich, es fällt mir jetzt gerade ein, es war ein markanter Punkt. Und zwar hat mein Sohn recherchiert im Internet und hat festgestellt, dass der Kenneth Hagin ein Freimaurer ist. Oder war, er lebt ja nicht mehr. Und er hatte mir das gesagt, hat gesagt, Mama, das und das. Und ich, nee. Sagt er, doch, Mama, ich glaub's ihr nicht, komm sofort her.
Ja.
Und wir waren gerade bei meiner Tochter zu Hause und wir haben bis nachts um 3 sind wir da im Laptop gewesen und haben uns die ganzen Sachen angeschaut. Und da habe ich dann gesehen, dass die Rhema Church von ihm, der Gründer, ein Freimaurer, also die ganze, alles voll mit Freimaurerzeichen sind. Und ich dermaßen halt auch aufgewacht bin und erkannt habe, dass das nicht der Weg ist. Also ich bin irgendwo was auf den Leim gegangen, was nicht der Wahrheit ist. Also ein Freimaurer, da war ich war so geschockt.
Ja,
Ich war wirklich
das ist
geschockt.
ja wie ein Schlag ins Gesicht.
Ja, Also es ist, wenn du im Glauben in eine Richtung gehst und baust das immer mehr auf und lebst da drin und es ist dein Teil des Lebens und plötzlich ist es ein falscher Weg
Ja.
und du denkst immer, das ist der richtige Weg, dann ja, musst du dich neu orientieren. Und da war eben gerade unser Sohn, der Dominik, und der hat mir dann oder uns quasi halt auch etwas erzählt, weil er ist ja mittlerweile verheiratet gewesen mit seiner Frau, die in der Adventgemeinde, in der Siebenten-Tags-Adventisten groß geworden ist.
Ja.
Und er dann plötzlich ein Sabbathalter war. Und ich weiß noch, als wir noch in der Hauskirche waren und der Bruder noch gelebt hat, haben wir auch das Thema mal angesprochen, weil klar, wenn in der Familie plötzlich ein Sabbathalter ist,
Ja.
dann fragst du dich halt schon, ist es jetzt der richtige Tag oder ist
Ja.
der Sonntag der richtige Tag? Und da meinte er auch, ich war echt erstaunt, er meinte, weißt du, wenn es der richtige Tag wäre, dann wäre es schon der Sabbat. Also ich war schon erstaunt.
Der war aufrichtig.
Er war aufrichtig
Ja.
und das hat mich schon gefreut.
Verstehe ich das richtig? Du hast jetzt also nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet, hast nicht gesagt, Gott, du hast mich jetzt einen falschen Weg geführt, ich will von dir nichts mehr wissen, sondern du warst offen, Neues zu suchen.
Ja, weil wir ja erstmal vor nichts standen. Ja, du hast ja plötzlich irgendwo, warst du heimatlos und da gab es die Situation eben, dass mein Sohn dann halt auch diese Dinge mir zugesprochen hat und hat gesagt, Mama, der Sabbat gehört uns. Und ich habe gesagt, nee, der Sabbat gehört uns nicht. Doch, gehört er. Jetzt sage ich, nein, ich beweise es dir. Und da bin ich in die Bibel gegangen, wochenlang, und meine Tochter auch, Johanna. Wir sind in die Bibel, wir haben zu Hause für uns studiert und wirklich jede Bibelstelle habe ich durchgeschaut und habe Gott gefragt, Herr, ist der Sabbat richtig? Ist das wirklich dein Tag? Und dann kam ich an eine Bibelstelle in Jesaja 66, Vers 23, wo es heißt, alle Menschen werden kommen, Neumond für Neumond und Sabbat für Sabbat, um vor mir anzubeten. Und ich war so, nein, im Himmel halten wir den Sabbat? Und hier auf Erden nicht. Ich wusste mittlerweile, dass 350 nach Christus der Kaiser Konstantin den Sabbat auf den Sonntag verlegt hat,
Ja.
unter den ehrwürdigen Tag der Sonne. Und dass das Ganze sich jetzt in all diesen Hunderten von Jahren auf den Sonntag entwickelt hat. Aber für mich war das eine Aussage, wo ich so ja, erkannt habe, dass für mich dann klar war, Herr, dann halte ich ihn auch.
Okay, du bist jetzt aber schon vorsichtiger geworden. Du hast jetzt wirklich die Bibel
Ja,
genommen, hast studiert
ja,
und ich denke, dein Sohn hat für euch gebetet,
ja.
dass ihr die
6 Jahre.
Wahrheiten, 6 Jahre lang.
Ja.
Gab es noch andere Glaubenslehren, die
Auch
für dich neu waren?
meine Schwiegertochter auch. Also beide haben miteinander. Ja gut, es gab einige Herausforderungen. Und zwar das Leben, wenn der Mensch stirbt, mit dem Tod. Das war die nächste Hürde, wo ich halt auch anders geglaubt habe.
Ja, jeder
Ja.
denkt ja, der Mensch stirbt und die Seele
Ja.
wandert zum Himmel.
Ja. Und wenn man die Nahtoderfahrungen liest oder hört immer wieder, meine Mutter hatte ein ganz schönes Buch von einem Arzt, der darüber erzählt hat und er selber anscheinend dadurch zum Glauben kam, weil er von diesen Nahtoderfahrungen gehört hat, also erlebt hat, wie
Ja.
die Menschen wieder zurückkamen in der Hölle oder im Himmel waren. Und ich hatte das Buch auch gelesen und es hatte mich schon sehr angesprochen und ich hatte das auch geglaubt. Aber dann muss ich sagen, es war eine Situation, was ich im Internet über Nahtod habe ich auch mal geschaut und recherchiert und dann ist mir aufgefallen, dass auch eine Frau, die im Hinduismus gelebt hat, auch diese Nahtoderfahrung gehabt hat und von einer Esoterikerin informiert, also interviewt wurde. Und die hatte auch diesen Tunnel und diese Begebenheiten erlebt, dass sie im Himmel war und auf eine andere Art und Weise. Und da habe ich gedacht, also irgendwas stimmt hier nicht. Und dann, als mein Sohn mir dann das gesagt hat, dass der Mensch schläft, dass er gar nicht, dass die Seele gar nicht rausgeht, das habe ich nicht glauben können. Und da habe ich auch, habe ich gesagt, okay, ich habe das eine recherchiert, nachgelesen, also dann wollte ich auch. Und da habe ich dann auch alles gelesen und da muss ich sagen, Gehenna und Sheol war eigentlich in der Bibel Grab. Ja, Der Luther hat es immer mit Hölle übersetzt, aber eigentlich heißt Gruft oder Grab.
Ja.
Und es ist ein ganz anderer Aspekt, das zu sehen, dass der Mensch nicht in die Hölle wandert, sondern er ist im Grab. Dieser Aspekt habe ich dann schon mal verstanden und das
Und nur
auch.
dann macht auch die Auferstehung, wenn Jesus wiederkommt, Sinn.
Genau. Und dann muss ich sagen, beim Recherchieren ist mir in der Bibel, hat Gott mir auch wieder eine Bibelstelle gegeben im Kopf und plötzlich sagt er mir, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen.
Ja.
Und wenn ich wiederkomme, dann hole ich euch. Und er sagt es zu seinen Jüngern und ich, Moment, stopp, wenn ich wiederkomme, dann
Ja.
hole ich euch. Das heißt, die sind noch gar nicht im Himmel. Und es war für mich wieder so. Und es war in einem Moment, wo ich erlebt habe, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt verstehe ich das Evangelium. Ich habe plötzlich, das war wie ein Puzzle und mir hat dieser Puzzlestein gefehlt. Denn wir hatten in der Gemeinde, noch in der Pfingstgemeinde und auch in der Hauskirche immer wieder mal von diesem Tod gesprochen. Und warum muss der Mensch wieder zurück in den Körper?
Ja.
Die Bibel beschreibt ja, dass wenn Jesus kommt, dass dann der Mensch aus dem Grab rauskommt und verwandelt wird
Ja.
und mit ihm hochgeht.
Ja.
Und die Toten kommen da und die Lebenden bleiben und werden verwandelt.
Ja.
Und da habe ich mich immer gewundert, was ist mit den Toten? Wieso
Ja.
müssen sie wieder zurück in das Grab, die ja schon bei Jesus sind? Die könnten doch da bleiben. Warum müssen wir dann wieder zurück?
Und jetzt machte plötzlich alles Sinn.
Und plötzlich machte alles Sinn,
Ja.
auch Jesus, dass er 3 Tage im Grab war.
Ja.
Der war nirgends, der ist nicht irgendwo hin.
Ja.
Ja, sondern er war im Grab, er hat geruht bis zu seinem Tag, wo er aufstande und dann schon das ist ja die erste Auferstehung.
Genau.
Und dann habe ich das Ganze für mich total verstanden.
Und dann hast du dich auch noch mal taufen lassen. Du bist ja dann insgesamt dreimal getauft worden.
Ja.
Das war dir, glaube ich, ganz besonders wichtig, um diese Lehre, die neuen Erkenntnisse
Ja.
noch mal zu verfestigen.
Ja, also wenn man halt gerade jetzt zum Beispiel die Wort des Glaubenslehre, wenn man erfährt, dass der Kenneth Hagin ein Freimaurer war,
Ja.
dass das Ganze doch in einen dämonischen Verlauf geht, in eine Richtung geht, wo man ja mittlerweile sehr, sehr skeptisch ist. Also für mich ist es ein No-Go. Also ich
Ja.
finde, ich habe da wirklich meine Ablehnung dagegen und glaube auch, dass das nicht richtig Heilungen sind, sondern wir wissen, der Teufel kann auch heilen.
Ja.
Und man muss da wirklich aufpassen, dass man nicht in eine falsche Richtung geht. Und das andere ist halt auch, ja, dass man bei der Taufe, der Toronto, das sind alles so Dinge, die man mittlerweile auch hinterfragt. So manche Sachen, auch Sprachenreden.
Ja.
Ich will nicht sagen, dass wir jetzt, ich bin jetzt 10 Jahre in der Adventgemeinde, ich will nicht sagen, dass das bei uns nicht gibt in der Adventgemeinde. Ich weiß von einer Situation, wo auch auf den Philippinen war auch eine Erweckung, wo
Ja.
Menschen zum Glauben gekommen sind und da hat der Prediger konnte nur Englisch
Ja.
und der hatte dann in der Predigt zu ihnen gesprochen oder Papua-Guinea war es, glaube ich.
Es sind Sprachengaben,
Und es sind
ja.
Sprachengaben und er hatte in ihrer Sprache gesprochen und sie haben es verstanden und er hat es gar nicht erst mal gemerkt. Er hat
Ja,
gedacht, er spricht Englisch. Und
genau.
die haben gesagt, die haben alles verstanden.
Genau, das kommt immer wieder vor.
Und ich glaube auch, es war auch in der Zeit, wo ich in der Adventgemeinde war, wollte ich es verstehen. Auch mit der Musik, ich wollte es verstehen.
Ja.
Warum ist diese Musik nicht gut? Und da habe ich mittlerweile für mich auch verstanden, die Musik macht was mit einem. Es
Genau.
führt mich in eine Gefühlswelt, in eine Welt, wo ich alles mache
Ja.
und die Etikette verliere und Dinge tue, die nicht gut sind. Und ein Rhythmus, wir sehen es in der Welt, wenn Rock, Pop, ein Rhythmus, es bringt mich in eine Gefühlswelt. Und da muss man einfach aufpassen.
Ja.
Und mittlerweile, ich liebe die Hymnen, ich liebe die Hymnen, es
Sie
ist
ziehen
so
einen zu
schön,
Gott.
es zieht einen wirklich, also auch mein Gebet hat sich total verändert.
Dein ganzes Gottesbild hat sich wahrscheinlich
Alles,
verändert
alles.
von deinem Weg von der Freikirche in die Adventgemeinde.
Ja, ich habe auch das Alte Testament ist ja in den charismatischen Kreisen eher das Alte und es bleibt das Alte.
Ja.
Ich habe für mich verstanden, das Alte gehört zum Neuen
Ja.
zusammen. Wir sehen im Alten Testament viele Dinge, Heiligtumslehre, die wir in der Offenbarung finden, die wir in Hebräer finden. In vielen Stellen wiederholt, also findet man den, man sagt ja, das ist der Typus auf den Antitypus, ja, das Gegenbild. Und das gehört zusammen. Und ich bin so, ja, für mein Leben wirklich glücklich, dass ich das erkannt habe.
So manch unser Zuschauer ist noch auf der Suche nach einer geistlichen Heimat. Was kannst du ihm mitgeben, auf welche Wegmarken er bei dieser Suche achten soll?
Also was mir in all diesen Zeit der Suche sehr geholfen hat, war das Bibellesen. Mhm. Ich muss sagen, das Bibellesen und nicht nur einfach nur darüber lesen, ja, sondern die Bibel studieren. Und ich muss sagen, ich habe es mir nicht leicht gemacht. Ich bin nicht so leicht, also nachdem man erfahren hat, dass manche Dinge in einem im Leben nicht gut waren, man wird mit der Zeit doch wirklich kritisch. Mhm. Und dann fängt man wirklich an, das auf eine andere Art und Weise zu suchen. Und wo haben wir die Wahrheit? In der Bibel. Ja, Jesus sagt, mein Wort ist die Wahrheit und mein Gesetz ist die Wahrheit, ja, und ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben.
Ja.
Und da muss ich sagen, das ist etwas, was ich sehr schätzen und lieben gelernt habe, die Bibel zu studieren.
Also du empfiehlst jedem, die Bibel zu studieren.
Ja.
Jetzt legt ja die charismatische Gemeinschaft sehr viel Wert auf Gefühle.
Ja.
Und sie liefert auch diese überschwänglichen Gefühle.
Ja.
In der Adventgemeinde ist die Lehre sehr wichtig. Vermisst du etwas?
Nein. Nein, weil ich gemerkt habe, diese Gefühlswelt kann mich halt auch täuschen.
Mhm.
Es ist halt eine Welt, man baut so Illusionen auf oder Träumereien und denkt, dieses Feeling, wenn man dieses Feeling hat, dass das einem näher zu Gott bringt. Aber das ist nicht. Im Gegenteil. Ja, Gefühle können uns täuschen.
Mhm, mhm.
Und es ist auch interessant, meine Tochter hat mir das mal erklärt, Mama, hier gibt es den Frontallappen und der Frontallappen ist unser Denken.
Mhm.
Und unsere Steuerung, und den müssen wir schützen. Und dann gibt es das limbische System, das ist hier hinten, das sind unsere Gefühle, mhm, Liebe. Soll nicht heißen, dass wir keine Gefühle haben dürfen, die dürfen wir schon, aber die dürfen nicht meine Macht übernehmen, sondern immer noch mein Frontlappen, und den, ja, müssen wir schützen. Und das ist mir für mein Leben ganz wichtig geworden, dass ich meinen Frontlappen wirklich beschütze, meinen Verstand,
mhm,
und dann auch ordne nach der Bibel, was die Bibel sagt, und mir nicht mehr die Gefühle, dass die vorkommen und mein Leben mit Gefühlen prägen.
Und trotzdem kann man glücklich und erfüllt sein und man hat die Wahrheit. Man weiß, man ist nicht getäuscht.
Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich den Adventglauben kennenlernen durfte und vor allen Dingen, ich möchte nicht mehr zurück. Also ich bin so dankbar dafür. Ich sage es auch immer wieder unseren Geschwistern, weil es wirklich eine Lehre ist, dass die ganze Bibel beinhaltet.
Ja, du gehorchst jetzt Gottes Wort und nicht, ja, irgendeinem Menschenwort.
Ja.
Schon Martin Luther hat gesagt, Friede wenn möglich, aber Wahrheit um jeden Preis. Und Jesus selbst sagt in Johannes 8, 32, das Gefühl wird euch freimachen. Oh, nein, Entschuldigung, er sagt, die Wahrheit wird euch freimachen. Ohne Wahrheit keine Freiheit. Jesus selbst ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Unser Glaube soll nicht auf Gefühle gegründet werden, sondern auf Wahrheit. Und die finden wir in Gottes Wort. Johannes 5, 39 heißt es, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind es, die von mir zeugen. Liebe Zuschauer, ich empfehle Ihnen die Bibel. Möge Gott Sie segnen.